Weil wir heute früh gebetet haben und haben gefragt, Herr, was ist denn heute dran? Was war uns klar, dass das, was wir so als Vorbereitungen in der Tasche haben, nicht dran ist. Dass das nicht das ist, was am besten dem dient, was der Heilige Geist machen möchte mit uns an diesem Wochenende. Und wir haben beschlossen, dass wir mit dem weitergehen, was Axel gestern gepredigt hat. Und das vertiefen wollen. Und dann haben wir gefragt, Herr, wie soll denn das gehen? Und sind auf ein Wort gekommen im Galaterbrief. Aber ich möchte zuvor erstmal beten gerne und dann lesen wir das mal. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen in Jesu Namen, dass du hier bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns an dein Herz zu ziehen. Herr, wir danken dir, dass du dich in deinem Wort offenbarst, dass wir aus deinem Wort erkennen können, wie du bist. Herr, nicht nur wer du bist, sondern auch wie du bist. Und das wollen wir gerne heute aufnehmen. Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du dafür Gnade gibst. Herr, gib mir wirklich bitte Gnade, auch das auszusprechen, was dir gefällt. Dass wir dadurch aufgebaut und gestärkt sind. Dass dein Geist zu unserem Herzen sprechen kann. Herr, mach bitte du dein Wort lebendig. Wir wollen dir das jetzt übergeben. Ich will mich dir anvertrauen, Heiliger Geist, dass du etwas tust und weitergibst, was du gerne vom Herzen von unserem Vater weitergeben möchtest. Ja. Wir hatten ein bestimmtes Wort gesucht und haben das zielsicher im Jakobusbrief erwartet und doch nicht gefunden. Und dieses Wort steht in Galater 5, im Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist ein sehr drastisches Wort, was Paulus dort gebraucht. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und beim Suchen von diesem Wort ist mir offenbar geworden, in welchem Zusammenhang das steht. Und jetzt möchte ich mal diesen gesamten Abschnitt im Galater 5 von Vers 13 bis 26 vorlesen. Da steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist oder wandelt durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und beim Lesen ist mir offenbar geworden, dass das ein weiteres Beispiel, eine weitere Gegenüberstellung davon ist, was aus dem Baum der Erkenntnis kommt und was aus dem Baum des Lebens kommt. Ich möchte es ein bisschen versuchen, weiter auszuführen. Und ich fange an mit Vers 16, da steht, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Paulus schreibt, dass die Werke von unserer menschlichen Natur offenbar sind. Es ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader. Hader ist sowas wie eine permanente Unzufriedenheit. Eifersucht, Zornausbrüche, Selbsttüchteleien, Zistigkeiten. Es muss immer irgendwie was zwischen Menschen gebracht werden. Es kann nie in Harmonie gehen. Es gibt immer jemanden, der es besser weiß. Das schafft Zwistigkeiten. Parteiungen. Es gibt immer Menschen, es gibt diese Neigung in unserer menschlichen Natur, dass ich Leute auf meine Seite ziehe, um das, wofür ich Recht habe, zu stärken, um meine Position zu stärken. Das führt zu Parteiungen. Das ist an einer anderen Stelle in Gottes Wort damit beschrieben, dass es Menschen gibt, die Leute von der nüchternen Nachfolge Jesus hinterher wegziehen, damit sie sie hinter sich herziehen, hinter sich selbst herziehen. Das sind die Parteiungen anrichten. Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das sind die ganzen Süchte, ganzen Suchtgötzendienste angesprochen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir uns 100% einig, dass Leute, die in Süchten gebunden sind und in Süchten gebunden bleiben wollen, die Unzucht tun, die sexuell unmoralisch leben, die unreinen Gedanken oder unreinen Taten Raum geben, permanent, die in Ausschweifung leben, die einfach keine Grenze kennen für ihre Selbstsucht, die Götzendienst tun, denen Dinge wichtiger sind als das Leben Jesus hinterher. All die Dinge, all die Positionen in unserem Leben, die höher stehen als Jesus selbst. Feindschaften. Feindschaft bedeutet, ich bin jemandem gegenüber permanent bitter. Ich habe etwas nicht vergeben. Ich bleibe ein Feind für jemand gegenüber. Hader, diese permanente Unzufriedenheit. Es müsste eigentlich immer anders sein, als es gerade ist. Das ist Hadern. Ihr kennt doch den Spruch, der haderte mit seinem Schicksal. Es gibt ein permanentes Unzufriedensein mit der eigenen Lebenssituation. Eifersucht. Das Gras beim Nachbarn ist immer grüner. Der wird geehrt. Der darf vorne stehen. Oder was auch immer. Worauf man eifersüchtig sein könnte. Zornausbrüche. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Wenn mich was anmacht, dann raucht's. Und zwar derartig, dass alles, was mir gegenübersteht, in Schutt und Asche fällt. Das sind Zornausbrüche. Selbstsucht. Es muss sich alles auf mich beziehen. Selbstsucht ist ein Drehen um mich selbst herum. Es muss sich alles darum drehen, wie es für mich gut ist. Oder ich muss die Aufmerksamkeit bekommen, selbst durch mein Leiden, was ich zur Schau stelle. Oder was es auch immer geben mag. Zwistigkeiten. Ich meine das Gleiche, was du meinst, und sag aber und stell das deiner Meinung gegenüber. Das sind Leute, die Zwistigkeiten anrichten. Habt ihr das schon mal erlebt? Jemand sagt das Gleiche wie du und stellt es deiner Meinung gegenüber. Das schafft Zwistigkeit. Nur um der Zwistigkeit willen. Parteiungen habe ich vorhin schon so gesagt. Neid. Wenn wir ehrlich sind, wohnt sowas oft in unserem Herzen, dass wir auf irgendetwas bei einem anderen neidisch sind. Und sagen, wenn ich das hätte, dann könnte mir es auch so gut gehen. Aber da ich das ja nicht habe, bin ich arm dran und mir geht es nicht so gut wie dem anderen. Trinkgelage, Füllereien und dergleichen würde ich zusammenfassen, alles, was der Bereich Sucht ist. Wo ein Genuss, den mir Gott gegeben hat, eine Position im Leben bekommt, dass ich ohne dem nicht frei sein kann, ohne dem nicht leben kann, dass ich daran gebunden bin, dem zu dienen. So, und wir wissen, das wollen wir alle nicht. Oder wer will was von dieser Aufzählung in seinem Leben gerne haben? Wer möchte, wer sagt, boah, Zornausbrüche machen so viel Spaß, da geht der andere immer derartig in die Knie, das will ich gerne behalten. Oder wer möchte gern sexuelle Unmoral behalten oder Unreinheit? Davor haben wir doch eine Abscheu und wollen das nicht haben in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage, an der sich entscheidet, ob wir aus dem Baum des Lebens kommen oder aus dem Baum der Erkenntnis kommen. Wie wir gegen diese Sachen kämpfen. Auf welche Art und Weise wir gegen diese Dinge in unserem Leben vorgehen, das drückt aus, ob wir vom Baum des Lebens kommen oder vom Baum der Erkenntnis. Wir könnten vom Baum der Erkenntnis kommen und aufeinander Acht haben und aufpassen aufeinander und sagen und uns genau beobachten, ob da nicht unter uns jemand in sexuell unmoralischen Gedanken lebt, in Unreinheit, in Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Zauberei ist übrigens auch der ganze Bereich von Manipulation und andere Leute kontrollieren wollen. Damit schafft man dämonischen Mächten Raum, indem man, so ein schönes Beispiel ist, zum Beispiel, dich nervt es an, dass der Abfall nicht runtergeschafft worden ist zu Hause und du sagst, angenommen, immer muss ich den Abfall runterschaffen. Das mache ich nicht mehr länger mit. Immer muss ich das machen. Und bittest niemanden mal, sagst, komm, schaff mal den Eimer runter. Ich möchte das heute mal nicht machen. Das ist ein ganz, ganz simples, profanes Beispiel, was sich aber in viele, viele Lebenssituationen übertragen lässt. Wir sagen nicht das, was wir wirklich wollen und versuchen es auf eine Weise zu erzeugen, dass der andere das macht, was ich will, ohne ihm das direkt zu sagen. Das ist ungefähr eine Definition von Zauberei durch Manipulation. Ich sage nicht das, was ich will, erwarte aber, dass der andere das tut und versuche ihn auf eine Art und Weise, auf eine indirekte Art und Weise dazu zu bringen. An dieser Stelle geht das in Richtung Zauberei. So, wir wissen, dass wir das alle nicht wollen. Und nun wäre ein Leben aus dem Baum der Erkenntnis, dass wir für diese Dinge Regeln schaffen, die ausschließen können, dass wir in diese Sünden kommen. Für unser eigenes Leben und für andere. Der Baum der Erkenntnis oder das, was aus dem Baum der Erkenntnis kommt, ist versucht, um diese bösen Dinge zu vermeiden, Regeln zu schaffen, durch die es ausgeschlossen ist, dass wir in diese Dinge fallen. Und die können sehr vielfältig sein, kann ich auch nicht im Einzelnen benennen, aber wir sind uns 100% einig, dass wir diese bösen Früchte in unserem Leben nicht haben wollen. Die ganzen Werke des Fleisches, die ganzen Werke der menschlichen Natur, die uns auch so ankotzen, wenn wir sie unter uns erleben, wenn jemand anders in so einer Sache hantiert, selbsttüchtig ist oder Götzendiener ist oder einen Zornausbruch hat, das nervt doch übelst. Und wir leiden darunter, dass solche Dinge unter uns irgendwo nicht völlig ausgemerzt sind, sondern irgendwo latent vorhanden sind. Und wenn wir das aus unserer Mitte raushaben wollen, wäre, wenn wir vom Baum der Erkenntnis ausgehen, der Versuch, möglichst perfekte Regeln zu haben, die verhindern, dass wir in solche Dinge reinkommen. Und da passiert dann das, dass wir einander beißen und fressen. Und zwar, weil wir den Anspruch haben, aus unserer eigenen Kraft heraus die Werke des Fleisches zu vermeiden, erwarten wir das und legen den Maßstab auch an unserem Gegenüber. Und wenn ich da was geschafft habe und der andere ist gefallen, dann werde ich zu einem Richter und sage, wie kannst du nur, ich habe das auch geschafft. Das ist das, was Axel gestern erklärt hat, der Unterschied, komme ich aus dem Baum der Erkenntnis oder aus dem Baum des Lebens. Und wenn wir in dieser Art und Weise leben würden, wenn wir auf diese Art und Weise versuchen würden, die Werke des Fleisches aus unserem eigenen Leben und aus dem Leben unserer Gruppe oder Gemeinde rauszukriegen, dann würde das im Endeffekt dazu führen, dass wir einander beißen und fressen. Wir würden einander aufzehren. Es wäre eine zermürbende, aufzehrende Gemeinschaft, wenn wir permanent an uns herumschneiden würden. An uns selbst und an unserem Gegenüber, gegenseitig. Das ist das Baum der Erkenntnis Gegenteil von, dass wir Verantwortung füreinander haben und dass wir einander in Sanftmut und in Liebe zurechtbringen. Und nun schreibt Paulus, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet, dass ihr nicht euch einander auffresst. Es gibt einen nagenden, fressenden Geist. Und er hat etwas mit Verurteilen und Richten zu tun. Wenn ich den Versuch in einem Punkt erfolgreich geschafft habe, aus meiner Kraft heraus irgendeines dieser Werke des Fleisches aus meinem Leben mit äußerster und eiserner Disziplin auszumerzen Oder selbst wenn mir das gelingen würde, dass keins von dieser gesamten Liste in meinem Leben irgendwie zutreffen würde. Und ich hätte das geschafft, würde ich an den anderen den Maßstab anlegen, du kannst das auch schaffen, wenn ich das aus meiner eigenen Kraft geschafft hätte. Und das führt zu einem einander Beißen und Fressen. Ich zwick den anderen in die Wade, wie ein Hund, der sich festbeißt. Bis der andere aufgibt, bis der andere endlich diese Sache lässt. Und dann werde ich vom anderen auch wieder gebissen und gezwickt. Paulus schreibt, ich lese nochmal die ersten Verse, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Paulus greift das auf, vom Heiligen Geist geleitet, dass wir unbedingt die Werke des Fleisches nicht vollbringen wollen. Darin sind wir uns einig. Wir wollen in keinem Fall Götzendienst tun. Wir wollen nicht rumzaubern. Wir wollen nicht in sexueller Unmoral leben. Wir wollen nicht feindlich gegeneinander sein. Wir wollen nicht selbstsüchtig sein. Wir wollen keine Parteiungen. All das wollen wir nicht. Und Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist oder wandelt durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Es gibt, das ist das Gegenteil von dem, wenn ihr einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist. Im Gegenteil, es gibt die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder es führt unser gegenseitiges Beobachten und auch einander helfen wollen, auf dem richtigen Weg zu sein, wenn es aus der Baum der Erkenntniswurzel kommt, führt zu einem einander Beißen und Fressen. Und wenn es aus dem Geist geboren ist, ist es vom Baum des Lebens geboren. Wenn wir durch den Heiligen Geist gehen, geleitet sind, dann werden wir diese Dinge nicht haben, dann wollen wir das nicht. Es gibt einen Unterschied dazu. Ist in uns eine innere Abscheu gegen diese Dinge oder kämpfen wir mit unserer eigenen Kraft dagegen? Hat der Heilige Geist in uns Freiheit von der Sünde geschaffen? Hat er in uns ein Herz geschaffen, was diese Dinge gar nicht will? Oder tun wir das aus unserer Selbstdisziplin heraus? Allein aus unserer Selbstdisziplin heraus. Ich sage aber, wandelt im Geist oder wandelt durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Es gibt dazu keine Alternative. Denn wenn wir das durch richtig sein aus eigener Kraft schaffen würden, wäre es nicht mehr aus dem Geist geboren. Und wir würden uns selbst betrügen, weil eine Haltung und eine Atmosphäre, die dem anderen Gnade zur Veränderung gibt, entsteht daraus, dass ich mir bewusst bin, dass ich durch den Heiligen Geist in mir von diesen Dingen frei bin. Dass ich durch das Opfer und durch das Blut Jesu davon frei bin. Und nicht durch meine eigene Anstrengung, auf die ich stolz sein könnte. Wenn mir bewusst ist, dass all das in meinem Herzen auch wohnt, in meiner menschlichen Natur auch wohnt und es die Gnade Gottes in meinem Leben ist, dass diese Dinge in meinem Leben nicht stehen, dann habe ich auch die Gnade mit meinem Mitgeschwisterkind in der Gemeinde und kann ihm Gnade geben, kann sagen, Herr, du machst es in seinem Leben. Und jetzt noch eine weitere Gegenüberstellung, die das Bild von dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens weiterführt. Wir haben jetzt die ganze Liste gelesen, was die Werke des Fleisches sind. Offenbar sind die Werke des Fleisches und jetzt im Vers 22 die Frucht des Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. wenn wir vom Heiligen Geist geleitet sind, wenn wir vom Baum des Lebens aus leben, dann entstehen in unserem Leben die Früchte von Liebe, von Freude, von Friede, von Langmut, von Freundlichkeit, von Güte, von Treue, von Sanftmut und von Enthaltsamkeit oder von Selbstbeherrschung als Frucht und nicht als Werk. Ich finde es sehr interessant, dass es eine Gegenüberstellung gibt von Werk und Frucht, von Werken des Fleisches und von Frucht des Geistes. Ein Baum der Erkenntnis bringt letzten Endes Werke hervor und der Heilige Geist bringt Frucht hervor. Und das, was wir durch den Versuch, uns selbst auferlegte Gesetze zu geben, nicht erreichen können, ist die Frucht. Wir können durch selbst auferlegte Regeln und Gesetze wiederum Werke erreichen, aber keine Frucht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Das sind doch all die Dinge, die wir haben wollen. Wir wollen doch genau das in unserem Leben haben. Wir wollen, dass in unserem Leben Liebe ist. Dass wir wirklich fähig sind zu lieben. Wir wollen doch, dass in unserem Leben Freude ist. Wir wollen doch, dass in unserem Leben Frieden ist. Dass wir geduldig und langmütig sind. Dass wir freundlich sind. Dass wir gütig sein können. Dass wir treu sein können und sanftmütig. Und dass wir selbstbeherrscht sein können. Und das geschieht, indem wir uns abhängig machen von unserem Herrn Jesus. Wandeln durch den Geist heißt, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes in all diesen Dingen. Wenn wir das, wie das der Axel gestern so gut gesagt hat, wenn wir auch das Neue Testament nehmen würden als Regelwerk, würden wir auch da am Baum der Erkenntnis leben. Wenn wir aber das Neue Testament leben in Abhängigkeit vom Heiligen Geist, in Abhängigkeit von Jesus selbst, dann wachsen in unserem Herzen, in unserem Leben die Früchte, nach denen wir uns so sehnen. Und dann hat unser wohlwollendes Reinhalten wollen. Wir wollen ja rein sein. Wir wollen ja, dass in unserem Leben, in unserer Mitte keine Sünde ist. Wir wollen ja, dass wir vor dem Herrn richtig sind. Und das sollen wir auch. Wir sollen vor unserem Herrn richtig gut und angenehm sein. Wir müssen nur empfangen in unserem Herzen, auf welche Weise das geschieht. Es geschieht eben nicht durch einander vorhalten, was wir alles falsch machen. Man könnte das auch einander beißen und fressen damit übertragen. Wir halten einander permanent vor, was wir falsch machen. Zuerst uns selbst. Wir halten uns selbst vor, was in unserem Leben alles falsch ist. Das ist dieses starke Schauen auf uns selbst. Und wir halten es auch allen anderen vor, was sie falsch machen. Das ist das Beißen und Fressen. Und auf diese Weise erzeugen wir unter uns keine Reinheit, nach der wir uns aber eigentlich so ausstrecken. Die Reinheit unserer Herzen erzeugen wir in Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus. Dass er unser Herz reinigen darf von all den Dingen, die von dieser ganzen Liste in uns sind. Und darauf vertrauen, dass er das auch im Leben anderer tut. Und daraus kommt die Frucht des Geistes in unserem Leben. Aus Abhängigkeit von ihm. Ich kann es nicht besser erklären jetzt für den Moment. Ich versuche das noch weiter darzustellen. Ein Leben nach Gesetz und Regelwerken ist der Versuch, darin Sicherheit zu finden. Wir sehnen uns doch so sehr nach der Sicherheit. Ich bin richtig und ich habe es jetzt richtig gemacht. Und wir sollen auch richtig sein und wir sollen auch alles richtig machen. Wir können es aber nicht, indem wir das Wort Gottes zu einem Gesetz für uns machen. Sondern wir können es in Abhängigkeit von Jesus. Wir brauchen in allem den Heiligen Geist. Wir brauchen in allem die Leitung vom Heiligen Geist, dass wir erkennen, was zu tun ist. Wie der Axel das gestern als Beispiel von dem David erzählt hat, der hat strengst verbotene, bei Todesstrafe verbotene Dinge getan und hat die Schaubrote gegessen und war aber in seinem Herzen angenehm vor dem Herrn. Nicht, dass wir extra jetzt Dinge tun, die anstößig sind. Das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass wir das, was wir tun, vom Herrn empfangen, dass wir abhängig sind von ihm. Wisst ihr, es gibt wo es diese Trennung gab, oder wo diese Trennung von der Gemeinschaft mit Gott geschah, im Garten Eden, da ging es darum, dass sie, als Adam und Eva darauf angesprungen sind, dass der Teufel gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, indem ihr auch Gutes und Böses erkennen könnt. Und sie haben davon gegessen und die Frucht war der Tod. Das ist der Baum der Erkenntnis. Es nützt uns nichts, wenn wir Gutes und Böses erkennen können. Damit haben wir noch nicht Reinheit. Damit erlangen wir noch keine Reinheit unserer Herzen. Damit bleiben wir gebunden in dem Tod. Weil, wenn wir anhand von Regeln alles richtig machen könnten, dann könnten wir es unabhängig von Gott tun. Wir könnten die richtigen Regeln finden und wenn wir die richtigen Regeln befolgen, würde Gott gezwungen sein, mit uns zufrieden zu sein. Und das ist Baum der Erkenntnis. Wenn wir etwas tun, wo wir innerlich dann der Meinung sind, jetzt ist Gott dran. Ich habe meinen Teil getan, ich bin richtig, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt kann Gott nicht mehr Nein sagen. Wenn wir vor Gott angenehm sein wollen, aufgrund von Regeln, auf den Grund von Regeln aufbauen, dann bewirkt das den Tod. Und wir sollen vor Gott angenehm sein und wir sollen das richtige Leben Jesu leben. Und das richtige Leben Jesu kommt aus der Abhängigkeit von ihm. Der Gegensatz zwischen Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis ist auch ein Gegensatz von Unabhängigkeit und Abhängigkeit. Man könnte sagen, Baum der Erkenntnis ist geboren aus dem Wunsch des Satans, unabhängig von Gott zu sein. Das war seine innerste Herzensmotivation. Ich will nicht mehr einen vor mir haben. Ich will unabhängig sein von ihm. Und deswegen ist auch alles religiöse Werk ein Werk, was aus diesem satanischen Geist der Unabhängigkeit herauskommt. Ganz starke Auswirkungen haben wir dann bis in die letzte Verästelungen dann, dass man in bestimmten Kirchen Heiligenbilder verehrt, dass man so viele Regeln hat, was man tut und was man nicht tut. Und wenn man die Regeln eingehalten hat, fühlt man sich gut. Wenn man die Regeln nicht eingehalten hat, hat man ein schlechtes Gewissen. Aber wir müssen an dieser Stelle einfach wachsam sein, dass auch in unserem freichristlichen Bereich dieser Geist genauso versucht zu wirken. Der ist nicht beschränkt auf das, was wir verlassen haben. Dieser Geist ist der gleiche Geist, der auch uns in unseren Gemeinschaften ungeschriebene Gesetze versucht aufzudiktieren. Wo wir uns gut fühlen, wenn wir alles richtig gemacht haben und schlecht fühlen, wenn wir Dinge nicht richtig gemacht haben. Ich weiß, da gibt es noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Es gibt Grundlagen in Gottes Wort, die einfach unverhandelbar sind. Aber selbst wenn ich die Taufe zum Beispiel als ein Gesetz nehme und nicht als ein mich mit Jesus eins machen nehme, würde es ein totes Werk sein, wenn ich das nur als Gesetzeserfüllung betrachten würde. Dass jemand richtig getauft ist, dann ist er richtig. Es muss einhergehen mit einer Herzensabhängigkeit zu Jesus hin. Ein sich auf Jesus werfen. Selbst dieses für uns definitiv unverhandelbare Ding der Taufe könnte zu einem toten Werk verkommen, wenn wir es nicht damit verbinden, dass wir uns damit von Jesus absolut abhängig machen. Wenn wir das als eine von der Abhängigkeit von Jesus losgelöste Handlung betrachten würden. Und so ist es mit allen Dingen, die wir tun und die auch richtig sind. Und die auch richtig sind, dass wir sie tun. Wenn alles, was wir tun, kann, wenn es in Unabhängigkeit zu Jesus geschieht, zu einem toten Werk werden, zu einem Gesetz werden, was kein Leben, sondern Tod hervorbringt. Deswegen ist an dieser Stelle, geht es so tief, ob wir aus dem Baum des Lebens oder aus dem Baum der Erkenntnis heraus sind. Und ein weiteres Widerspruchspaar auf dieser Liste eben, der Axel da gestern angeschrieben hat, ist, Baum des Lebens bedeutet abhängig sein von Jesus und Baum der Erkenntnis heißt, gibt dem Streben nach Unabhängigkeit von Gott nach. Deswegen, ich sage aber, wandelt durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das Gesetz ist automatisch miterfüllt, wenn wir in Jesus leben, wenn wir von ihm geleitet sind, wenn wir in Abhängigkeit von ihm leben, wenn unsere Herzensmotivation ist, ihn zu lieben, dann ist das Gesetz automatisch miterfüllt. Brauchen wir uns über das Gesetz keine Gedanken machen. Und so wie der Baum der Erkenntnis Tod hervorbringt, so bringt es Tod, wenn wir einander beißen und fressen und aufpassen müssen, dass wir uns nicht auffressen dabei und nicht aufzehren, nicht aufreiben dabei. Wenn wir an dieser Stelle um den Turm von Wahrheit herumgebaut sind, wie das der Axel gestern gesagt hat, dann werden wir die Wahrheit als reine Technik dem anderen vorhalten. Und das wird Tod hervorbringen. Wenn wir aber um Jesus herumgebaut sind, werden wir wahrnehmen, wie Jesus ist. Und er ist als Person die Wahrheit. In ihm ist Gnade und Wahrheit eine Person. Das kann man nicht gegenüberstellen. Man kann Gnade und Wahrheit nicht voneinander trennen und auch nicht gegenüberstellen. Wenn man Wahrheit losgelöst von der Person Jesu betrachten würde, würde Wahrheit zu einer Technik, die wir gegeneinander verwenden würden. Und das würde Tod hervorbringen. Da Wahrheit aber Leben ist, weil Jesus das Leben ist, ist Wahrheit keine Regel und auch kein Gesetz, sondern es ist Jesus Christus. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, im Vers 17. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Alles, was aus dem Baum der Erkenntnis heraus wächst und geboren ist, begehrt gegen das auf, was aus dem Baum des Lebens als Frucht erwächst. Und dort gibt es keine Vereinigung. Diese sind einander entgegengesetzt. Und der Heilige Geist möchte uns heute auch weiter offenbaren, was es heißt, dass wir aus dem Baum des Lebens heraus unsere Beziehungen leben. Dass wir aus dem Baum des Lebens heraus miteinander gehen, einander helfen, einander voranbringen. Fordern wir, komm zu dir und ich bete darum, dass du das heute auch weiter in unser Herzen offenbarst und beschreibst und uns das erkennen lässt in uns. Heiliger Geist, übersetze bitte das Wort Gottes für unser eigenes Herz, dass wir erkennen können, wo in uns die Tendenz ist, letzten Endes unabhängig von dir selber als Person leben zu wollen, indem wir unser Richtigsein und unser Richtigmachen auf Regeln gründen und nicht auf das Geleitetsein von deinem Geist. Ein wichtiger Vers, natürlich gehört er dazu, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Paulus kennt das Missverständnis, was aufkommen kann. Ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Nee, ich kann machen, was der Herr will. Und dafür bin ich frei. Die Freiheit, die im Baum des Lebens ist, ich bin frei, das zu tun, was Jesus will. Nicht, was ich will. Gut, möchtest du das gerne ergänzen?
Ich lese mal noch ein bisschen weiter vorne im Galaterbrief. Und zwar Kapitel 2, Vers 21. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Denn der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, dass aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Bund des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenart, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern bei dem einen und dem einen Nachkommen, und der ist Christus. Dies aber, sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Am Anfang vom Kapitel 3 verwendet Paulus den Begriff, wer hat euch bezaubert? Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal eine Lehre von Derek Prince gehört habe über diese Passage, weil auch das behandelt ja diesen Gegensatz von Gesetz und Gnade. Und dass hier das Wort bezaubert verwendet wird, meint, dass es eine geistliche Kraft ist, die uns zurückbringen will, unter dem Fluch des Gesetzes zu leben. Und offensichtlich scheint es möglich zu sein, dass man im Heiligen Geist Dinge beginnt und irgendwie im Fleisch fortführt oder vollendet. Und das ist eine Feststellung, die ich auch in der Praxis mache, dass es doch Kinder Gottes gibt, die singen und beten und auch das Wort lesen und trotzdem unter einem Fluch leben. Und wo das bis dorthin führt, wie es dann auch später steht, wie es der Jan ausgeführt hat, dass wir dann auch wie uns gegenseitig unter einen Fluch bringen. Und das ist, glaube ich, irgendwie ein Ruf heute für uns, dass wir nicht, wenn wir im Geist begonnen haben, das im Fleisch vollenden oder weiterführen. Dass es uns nicht so geht, dass dieses Große, was wir erfahren haben, vergeblich war. Sondern, dass wir weiter abhängig bleiben vom Geist und dass wir im gewissen Sinne dieses Risiko weiter haben, dass wir nur durch Glauben die Verheißung erben. Die Verheißung kommt nicht aus dem Gesetz, sondern durch Glauben zu uns. Und das war bereits bei Abraham, hat es begonnen, und dass es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde und dass aufgrund seines Glaubens er solche Verheißungen bekam und die Bibel dann auch an anderen Stellen sagt, dass wir durch den Glauben Nachkommen Abrahams sind. Also so ist es hier auch deutlich, dass es eine geistliche Kraft ist, die darauf abzielt, unsere Herzen wegzuziehen von dem kindlichen Glauben und Vertrauen, dass Jesus alles vollbracht hat für uns, dass er all die Fehler nicht gemacht hat, die wir machen, dass er in unseren Herzen die Veränderung bewirkt, dass wir von innen heraus eine Abscheu haben vor verkehrten Dingen, dass wir in unserem Herzen die Abneigung haben zu sündigen und dass das Ganze in Abhängigkeit von ihm geschieht und aus Liebe zu ihm. Und dass es eine Kraft ist wie Zauberei, die darauf abzielt, dass wir dorthin zurücksinken, unter Gesetz zu leben und damit unter einem Fluch. Und diese Aussage, wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben, ist eine krasse Aussage, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und Jesus diesen Charakter hatte, dass er es nicht für einen Raub hielt und nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sein Leben gab. Und wenn wir unter dem Gesetz leben, dokumentieren wir damit, dass das alles umsonst war. Das ist das tiefste Wesen Satans, der irgendwann sich erhoben hat, wie wir es auch in den Propheten lesen, um hinaufzusteigen und zu sein wie Gott. Das ist das tiefste Wesen Satans, was da zum Ausdruck kommt. Wir erreichen die Ziele Gottes ohne Gott. Dann möchte ich noch eine Stelle im Epheserbrief anschauen, wo wir noch einmal wie eine Gegenüberstellung haben von verkehrten Dingen zu was die Lösung dafür ist aus dem Wort. Und zwar ist das Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Also ich nehme das mal als pauschal, keine verkehrten Dinge zu tun, sondern werdet voller Geist. Die Lösung für unser Problem, dass wir sündigen, dass in uns allen irgendwie kein steckt, dass in uns allen das Potenzial ist, die Ehe zu brechen, dass in uns allen das Potenzial ist, zum Mörder, zum Dieb, zum Räuber. Die Lösung dafür ist, voller Geist zu werden und nicht in Anstrengungen, diese Dinge, die es da in uns gibt, zu bekämpfen. Das ist etwas, womit ich selber beschäftigt bin, dass wir nicht in dieser Bahn laufen, einander zu richten oder zu verurteilen, dass uns bewusst sein muss, als ein Beispiel, wenn da jemand die Ehe gebrochen hat, das Potenzial, die Ehe zu brechen, ist in meinem Wesen genauso. Ich bin dazu genauso in der Lage. Dass wir nicht die Position einnehmen, ja die Pharisäer, die waren ja irgendwie vollkommen neben der Mütze. Oder das Volk Gottes, ja, die waren so störrisch. Das ist schon klar, dass die dann 40 Jahre in der Wüste rumlaufen mussten und dass die Generation sterben musste. Wir müssen zu der Erkenntnis hingelangen, wir wären genauso gewesen. Die einzige Lösung ist, werdet voller Geist. Das ist die einzige Lösung und die Lösung, die funktioniert. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Was mir vorhin auch auffiel ist, wenn wir die ersten drei Früchte des Geistes anschauen und mal aufrichtig überlegen, Liebe, Freude und Frieden. Wenn wir nur die drei nehmen und mal ganz kurz checken, wie viel haben wir davon in unserem Leben, unserer Familie und unserer Gemeinde, dann wissen wir, wir brauchen wesentlich mehr Frucht. Liebe, Freude und Frieden. Wenn diese Früchte unter uns wachsen, das wird die Welt ohne Liebe und ohne Freude und ohne Frieden anziehen. Und Menschen, die das alles nicht haben, werden uns in Scharen belagern. Wenn wir das haben, nur erstmal die drei, Liebe, Freude und Frieden. Und dann ist mir noch eine Schriftstelle aus dem 1. Johannesbrief aufgefallen. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch gleich wieder. Das war ja auch vorhin erwähnt in der Galaterstelle, dass wir jetzt diese Freiheit nicht als Freibrief nehmen für das Fleisch und sündigen können. Also das gesamte Gedankengut, ich denke, darüber sind wir uns total einig. Wir haben jetzt Gnade und wir können damit halt machen, was wir wollen, weil die Gnade wird alles zudecken. Ich denke, das ist klar, dass es so nicht richtig wäre. Und da ist mir noch eine Schriftstelle aus dem 1. Johannesbrief, Vers Kapitel 3. 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und wir haben im 1. Johannesbrief ja auch am Anfang diese Passage. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das meint diese Erkenntnis, zu der wir irgendwie auch kommen müssen. Auch wir wären zu all dem abscheulichen und finsteren und bösen Dingen in der Lage. Und auch in unseren Herzen schlummert das Potenzial zu diesen ganzen verwerflichen und schlimmen Dingen. Und nicht zu sündigen ist möglich, wenn wir in ihm bleiben, abhängig von ihm in einer Beziehung zu Jesus. Alles, was unabhängig von ihm geschieht, alles, was wir unabhängig von ihm versuchen, ist aus unserer Kraft und bringt uns automatisch unter einen Fluch, der sich dann bis in alle Lebensbereiche hinein auswirkt. Und wie wir das auch gehört haben, das ist auch das, was wir dann fortpflanzen oder das, was wir wieder in anderen als Frucht auch hervorbringen. Das ist, denke ich, auch vor allem für die Leute wichtig, die in Leitungsfunktion sind. Da ist das enorm wichtig, dass wir darauf achten, was ist in uns, weil das, was in uns ist, werden wir fortpflanzen. Werden wir auch in den Menschen, für die wir Verantwortung übernommen haben, hervorbringen. Und wenn wir in ihm bleiben und wenn wir sozusagen auch diesen Hunger kultivieren nach ihm, nach mehr von ihm, sein Wesen, seine Person kennenzulernen, dann sündigen wir nicht. Dann gibt es in unseren Herzen echte Veränderungen, die nur er wirklich tun kann. Und dann schauen wir uns nochmal diese Gebete an, die Paulus betete und die ich auch euch sehr empfehle zu beten. Und der Charakter seiner Gebete ist sehr anders, als wir das landläufig kennen oder als viele Kinder Gottes auch beten. Also eines seiner Gebete finden wir in Epheser 1, ich lese mal ab Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Interessant, das ist also auch für alle, die leiten, das Grundmuster des Gebetes für die Menschen, für die wir Verantwortung haben. Dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt, aber nicht um Gut und Böse unterscheiden zu können, sondern ihn selbst zu erkennen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Das ist etwas, was es lohnt, kontinuierlich zu beten. Ich habe das mal vor einiger Zeit gelesen, das auch in dem House of Prayer in Kansas, wo der Mike Bickle diesen Anbetungs- und Gebetsdienst dort hat, dass es in den ersten Jahren verboten war, irgendetwas anderes zu beten als die apostolischen Gebete. Sondern diese Gebete wurden gebetet. Und nicht, lieber Herr Jesus, mach doch bitte auch. Wenn wir nämlich erleuchtete Augen des Herzens haben und damit wirklich sehen können, welche Hoffnung in unserer Berufung ist, welcher Reichtum ist in seiner Herrlichkeit und was für eine überragende Größe in seiner Kraft ist, sind wir total veränderte Menschen. Alles, was dann auf uns auch so eindringt von außen, wird ganz sehr an Kraft und an Bedeutung verlieren, wenn wir das sehen können, mit unseren Augen des Herzens. Und die brauchen Erleuchtung. Das ist ein Gebet, was Paulus betete. Wenn ihr für Leute Verantwortung habt, betet diese Gebete. Und das andere Standardgebet, es gibt da noch mehr, ist im Kolosserbrief. Hier schreibt Paulus wieder, wir hören nicht auf, Kolosser 1, Vers 9, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, also durch das ihn selber erkennen. Also was wir meinen, ist nicht, dass wir in keiner Weise mehr irgendwann irgendwelche Werke tun, sondern Wir sollen fruchtbringend sein in den guten Werken, weil wir ihn mehr erkennen, ihn selber. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Also sämtliche Werke, die im Geist geboren sind, müssen an der Stelle beginnen, dass wir seinen Willen erkennen und dass wir mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt werden von ihm. Und dann können wir in den guten Werken, die wir tun, Frucht bringen. Und das ist was anderes, als gute Werke zu tun, um damit unsere böse Seite aufzuwiegen. Und wir hatten das auch in der Vorbereitung, weil die Bibel ja auch von Fleiß spricht. Erst kommt die Offenbarung und dann kommt der Fleiß. Nicht erst Fleiß und irgendwann später Offenbarung. Erst kommt die Offenbarung und dann ist es angesagt, fleißig zu sein. Ja, diese beiden Gebete sollen und können wir regelmäßig beten, für uns selber, für unsere Gruppe, dass wir ihn selber mehr erkennen. Dass das, was in seinem Wesen verankert ist, in unserem Wesen wächst oder anders ausgedrückt, dass Christus in uns Gestalt annimmt oder dass, wie Paulus sagt, wir abnehmen, er in uns zunimmt. Ich meine, ich denke, viele von uns würden mitgehen, der Meinung zu sein, wir müssen abnehmen. Das denke ich auch manchmal, dass ich abnehmen muss. Aber er muss zunehmen. Abnehmen alleine reicht nicht. Und es ist tatsächlich so, ein Indikator dafür, dass wir uns in die Richtung Gesetz und damit unter Fluch bewegen, ist, dass die Freude am Herrn weniger wird. Das ist ein Indikator dafür, dass wir checken, oh, hier ist eine Entwicklung im Gange, die kann nicht richtig sein. Weil die Freude am Herrn meint ja nicht, dass wir jeden Tag immer nur lächeln und uns irgendwie über Umstände freuen. Die Freude am Herrn kommt ja vom Himmel und hat ihren Ursprung nicht auf dieser Welt. Das ist etwas, was vom Himmel her kommt. Und wir sind sehr wohl in der Lage, innerlich uns zu freuen und froh zu sein, auch wenn bestimmte Situationen überhaupt nicht zum Freuen sind. Aber wenn wir über einen Zeitraum spüren, dass die Freude am Herrn abnimmt, dann können wir daran erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt. Weil es gibt eine Menge Schriftstellen, ich habe sie nicht gezählt, aber es wäre mit dem Bibelprogramm schnell rauszufinden, wo steht, freut euch. Das sind Anweisungen. Paulus betont das, glaube ich, im Thessalonischer Brief. Abermals sage ich, freut euch. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also es gibt mehrere Stellen, 1. Thessalonicher 5, 16, freut euch alle Zeit. Ja, das ist, was ich dazu sagen wollte.
Noch eine Anmerkung von aus dem Galaterbrief, wo ich vorhin, als das der Axel dann vorgelesen hatte, war das ein Gedanke, den ich hätte gerne ausdrücken wollen, aber da nicht drauf gekommen bin. Und zwar Galater 3 nochmal kurz, wo das nochmal gut zusammengefasst ist, was ich hatte versucht auszudrücken. Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Also das Gegründetsein darauf, dass ich das Gefühl habe, dass alles okay ist mit mir, aufgrund der Dinge, die ich richtig gemacht habe, das ist das Gesetz. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch das Einhalten der Dinge leben. Galater 3, Vers 12. Und das bezieht sich auf alles. Man kann das gesamte Wort Gottes als Gesetz wahrnehmen und sich darauf gründen, wenn ich diese Dinge getan habe, dann werde ich durch das Einhalten der Vorschriften leben. Und wie wir es jetzt schon, denke ich, mit vielen verschiedenen Worten versucht haben weiterzugeben, das ist ein Fluch, der uns selbst zu Tode bringt und andere um uns herum auch. Die Grundlage meiner Gerechtigkeit, die Grundlage dessen, dass ich mich bei Jesus angenommen fühle, muss in ihm sein, in dem, was er gemacht hat und nicht in dem, was ich vollbracht habe. Dann kann ich auch andere Leute dahin führen, dass sie diese Grundlage in Jesus finden und nicht ihnen eine Grundlage versuchen zu erzeugen, indem sie alles nach Vorschrift tun. Und wie der Axel das vorhin auch schon gesagt hat, wer Jesus wirklich lieb hat und ihn anschaut und von Erkenntnis von ihm erfüllt ist, die von Offenbarung kommt, die vom Heiligen Geist kommt, der will nicht sündigen. Deswegen ist der Weg, nicht zu sündigen, nicht über das möglichst genaue Einhalten von Vorschriften, sondern ihn mehr kennen, ihn selbst mehr kennen. Und das erfordert wiederum auch unseren Fleiß, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will dich erkennen. Ich will sehen, wie du bist. Ich will nicht nur sehen, wer du bist und was du tust, sondern ich will erkennen und in meinem Herzen empfangen, wie bist du, Herr? Und dann lass das in meinem Leben auch Gestalt annehmen, wie du bist. Wir sollen ihm ähnlicher werden, so wie er uns in uns schon ist und wohnt, soll das auch immer mehr in uns Raum und Gestalt annehmen. Und das ist die richtige Mühe. Das ist die richtige Anstrengung, in Anführungsstrichen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir ruhig sind. Im Hebräerbrief steht, dass wir eifrig sein sollen, in seine Ruhe einzugehen. Was so für unsere menschliche Natur so widersprüchlich ist. Wie kann ich denn eifrig sein und in seine Ruhe eingehen? Entweder ich habe Ruhe und bin entspannt oder ich bin eifrig. Und das ist so ein Geheimnis Gottes, dass wir in der richtigen Richtung eifrig sind. Nicht eifrig sind, viele Dinge zu tun, zuerst, sondern eifrig sind, in seine Ruhe einzugehen. Und in die Ruhe von Jesus eingehen, ist sowas Ähnliches, was wir gestern Abend gemacht haben. Oder so ein Teil davon. Dass wir sagen, Herr, rede du zu mir, was du reden willst. Ich will jetzt nicht Antworten auf meine Fragen haben, sondern ich will offen sein für das, was du mir sagst, wo ich vielleicht gar keine Frage hatte. Das sind die interessantesten Botschaften vom Herrn, wo er uns Dinge sagt, wo wir überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind zu fragen. Weil wir meinten, in dem Bereich sind wir klar und wissen alles. Eine Offenheit Jesus gegenüber, Dinge zu empfangen, die ich gar nicht frage, das ist ein Teil von dem Eingehen in die Ruhe Gottes. Weil er mir dann Dinge sagen kann, die für mich so klar zu sein schienen, dass ich gar keine Fragen mehr hatte. Zum Beispiel, also lasst uns eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen.
Hebräer 4, Vers 11.
Und daran ist das Volk Gottes gescheitert. So steht es dann weiter in dem Hebräerbrief. Es steht dann weiter, und sie konnten wegen ihres Unglaubens nicht in seine Ruhe hineingehen. Das Volk Gottes war zu der Begegnung mit dem lebendigen Herrn bestimmt, und sie haben das abgelehnt, weil sie Angst davor hatten. Und dafür sind wir aber bestimmt. Wir sind bestimmt, aus der Gemeinschaft, aus der Kooperation mit Jesus und dem Heiligen Geist heraus zu leben. Leben in der Ruhe Gottes heißt, ich sehe, was Jesus tut. Und daraus habe ich ein Vorbild, was ich auch tue. So wie es Jesus gesagt hat, ich kann nichts tun, außer das, was ich meinen Vater tun sehe. Das ist Leben aus der Ruhe Gottes heraus. Das ist der richtige Eifer, zu sagen, Herr, was tust du? Und wenn Jesus sagt, ich tue gerade nichts, dann bin ich bereit, auch nichts zu tun. Wenn ich ihn etwas tun sehe, einen Impuls vom Heiligen Geist habe, ich könnte mal jemanden besuchen, ich glaube, der braucht mal Ermutigung und ich gehe hin. Dann kann es der Moment sein, was das Leben von dem anderen verändert. Wenn ich aber getrieben bin, alles in meiner Gruppe unter Kontrolle halten zu wollen, aufzupassen, ob jeder alles richtig macht, dann bringe ich Tod. Bin ich vom Heiligen Geist geleitet, dann komme ich wirklich übernatürlich angeleitet im richtigen Moment in die richtige Situation und bringe Leben. Und das ist das, was wir begehren und erstreben sollen. Dass wir aus der Ruhe Gottes heraus das tun, was er uns aufträgt, was wir bei ihm sehen. Ja, das ist mit Worten nicht hinreichend zu erklären. Es ist uns auch bewusst, wir haben uns auch heute früh darüber unterhalten, dass wir darauf angewiesen bleiben, dass der Heilige Geist dieses Wort Gottes und unsere Worte, die wir gebrauchen, nimmt und etwas offenbart. Sein Wunsch dahinter können wir letzten Endes nur durch Offenbarung tatsächlich erfassen.
Ich will mir noch zwei Sätze noch dazu sagen. Im gewissen Sinne ist dieses Leben im Geist auch ein Sprung ins Wasser und ins Ungewisse. Ein Sprung, das ist mit anderen Worten schon angeklungen, in diese Abhängigkeit vom Herrn. Da ist etwas, was wir nicht mehr in Kontrolle haben. Und wir fühlen uns so wohl, wenn wir es in Kontrolle haben. Aber wir haben das, wenn wir zugehört haben, was auch der Axel ausgeführt hat, die Kontrolle hängt am Baum des Lebens. Hängt am Baum dieser Erkenntnis. Dort hängt die Kontrolle. Am Baum der Erkenntnis hängt diese Kontrolle. Das ist das Ding, das, wo wir aber auch, was wir eine Mühe, die wir haben, dass wir ja alle kommen von einer ganz tiefen Prägung. Wir sind ja so verdorben von dem, was der Teufel auch an Werken geschaffen hat, über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und da sind wir durch Erbe, durch Erziehung und durch alles. Teile davon haben wir selbst zu verantworten, dass wir so verdorben sind in unserer ganzen Denkweise, durch unseren Egoismus, durch unsere Sünden, durch verschiedene Dinge. Und Teile haben wir auch nicht zu verantworten, weil sie sind uns in die Wiege gelegt worden. Da sind wir hineingeboren in einen gewissen Fluch oder den Schaden haben uns andere zugefügt. Und dadurch haben wir uns da zutiefst angewöhnt. Wir müssen gut sein. Wir müssen Liebe, Gnade gibt es auf Leistung. Wenn du nicht lieb bist, kriegst du heute nichts zu naschen. Und wir übertragen das eins zu eins auf Gott. Und diese Dinge haben uns zutiefst gefangen genommen, sodass wir selbst den Baum des Lebens suchen, wo sind die Strukturen. Okay, ich habe es ja verstanden. Also Baum der Erkenntnis ist das, was schlecht ist. So dürfen wir es nicht machen. Also ja, ich bejahe das, Baum des Lebens. Jetzt bitte die Vorschriften. Welche Vorschriften habe ich einzuhalten, damit ich jetzt am Baum des Lebens bin? Und das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wir haben sehr oft auch in Dingen in unserer Gemeinde oder auch auf Seminaren, wo wir unterwegs waren oder in Gemeindesituationen, sind wir verschiedene Fragen gefragt worden, was ist richtig? Wie geht ihr damit um? Und sehr oft haben wir gesagt, sowohl als auch. Es gibt viele Dinge im geistlichen Leben, da ist es wichtig, in dieser Situation muss ich ermahnen. In dieser Situation muss ich eine Bremse reinschieben, muss ich sagen, Freunde, so geht's nicht. Und es gibt in einer anderen, ähnlichen Situation, gibt es diese Geschichte, wo ich ertragen muss. Wo ich erdulde, wo ich weiß, ich kenne das Herz meines Bruders, meiner Schwester, ich weiß, so meins es nicht. Komm, schwamm drüber, wir gehen weiter. Und das herauszukriegen, was wann richtig ist, das funktioniert nur, wenn der Heilige Geist in mir die leisen Töne anschlagen kann. Und sagen, hier bitte, Frank, pass auf, jetzt, bitte sei fleißig. Oder bitte, das kannst du getrost jemand anders machen lassen. Kein Problem. Fällt mir persönlich auch schwer. Ist für mich ein Aufgabengebiet. Aber das, vor allen Dingen diese Frage mit dem, was wir uns das ganze Wochenende beschäftigt haben, das besonders wichtig, denke ich, wird das dann, wenn du über die, wie der Jan vor uns gesagt hat, über die Schwelle, über den Weg der unverhandelbaren Dinge hinaus bist. Am Anfang sind das so gewisse Dinge, da habe ich noch was zu tun. Da beschäftige ich mich mit der Taufe. Da habe ich was zu tun und habe ich was zu machen. Und dann beschäftige ich mich mit dem Heiligen Geist und dann strebe ich das an, dass ich das bekomme. Und so weiter. Und dann erleben wir manchmal, dass die Leute dann wie in so ein Loch fallen. So, jetzt habe ich alles getan. Was ist denn jetzt zu tun? Und wir vergessen, dass nach den Dingen, wo wir Gehorsamschritte gegangen sind, ist ja die Frucht von Gott, die er uns damit schenken will, ist ja immer Leben. Das ist ja das, was er bezweckt, dass wir dem alten, toten Leben gestorben sind in der Taufe, damit wir sein neues Leben leben. Oder in der Taufe des Heiligen Geistes. Da stirbt im gewissen Sinne unsere Denkweise und wir übernehmen die Denkweise des Herrn. Deswegen brauche ich den Heiligen Geist, um seine Denkweise auch aufzunehmen. Und dort beginnt dieses große Gebiet, was auf der einen Seite für uns sich erst einmal wie eine gewisse Unsicherheit anfühlt, aber auf der anderen Seite ein Riesengebiet der Freiheit ist. Weil dann sind wir, diese Bibelstellen haben wir gehört, dann fangen an, die Augen unseres Herzens zu sehen. Wie ich meinen anderen, wie ich meinen Bruder sehen. Dieses ertragt einander, dazu brauche ich die Augen des Herzens, wie Gott jemand anders sieht. Nicht wie ich ihn nur sehe. Das müssen wir uns eingestehen, dass unser Urteilsvermögen nicht immer das Maß aller Dinge sein muss. Es ist möglich, dass wir mal richtig liegen, aber es ist auch möglich, dass du mal falsch liegst in deiner Einschätzung. Das soll es geben. Also jedenfalls bei mir habe ich es schon festgestellt. Dass, ja, wir Zwickauer haben auch schon was falsch gemacht. Das ist aber auch nicht so schlimm, wenn wir uns festhalten an ihm. Und das ist das, wo ich sage, wo ich euch auf der einen Seite auch ein Stück bisschen Geschmack machen will. Wenn manche Dinge auch sagen, ja, da bleiben für mich einige Fragen. Für uns bleiben unsere Nachfolge und unserem Gemeindebau auch Fragen. Aber dafür sollen wir ja zum Herrn gehen. Dafür soll sich die Abhängigkeit zu ihm erhöhen. Weil, wie gesagt, alles andere wird tot. Und wir können gerne Hilfestellung geben, aber dieses eindrückliche Beispiel, was ich zwar kannte, aber mir schon wieder aus dem Kopf war, wo der Axel das gestern sagte, dass jemand zum Beispiel unseren E-Kurs, das war unser Intensivkurs, das ist echt aus dem Geist geboren. Wie gehen wir mit Leuten um, die in ihrem Kopf mit falschen Dingen gefüllt sind? Aber allein das zu kopieren und einfach mal zu machen, weil da hat es auch funktioniert, wenn es in Zwickau funktioniert, vielleicht funktioniert es in Würzburg oder in Leck oder irgendwo auch, das ist nicht alles. Ihr dürft das gerne machen, das ist überhaupt kein Thema. Und wir sind gerne bereit, Dinge, die wir empfangen haben, auch weiterzugeben. Aber es entbindet niemand davon, in der Abhängigkeit vom Herrn zu sagen, was ist heute, jetzt und hier für uns dran? Und das ist das, was auch die Bibel meint mit geistlicher Reife, mit Aufwachsen. Und wachsen sollt ihr ja selber. Ihr sollt ja nicht irgendwie nur Vorschriften erfüllen, sondern ihr sollt geistlich wachsen. Jeder, das ist Gottes Wille, diese Geschichte. Und so zum Abschluss ist noch eine Sache, die mich so ein bisschen erschrocken hat, wo ich sage, Mensch, wir haben, denke ich, die meisten von uns einen hohen Preis bezahlt und haben gesagt, wir wollen wirklich nachfolgen, wir wollen in die Freiheit, wir wollen raus aus der Sklaverei. 1:1, wie es damals das Volk Israel gesagt hat, die haben gestöhnt und haben gesagt, wir wollen raus. Und wenn wir das Alte Testament an dieser Stelle gut kennen, habt ihr diesen Preis bezahlt, um 40 Jahre durch die Wüste zu sappen und dort zu sterben? Ich denke, das habt ihr nicht im Sinn gehabt und wir auch nicht. Sondern was wir im Blick und im Ziel haben, ist das verheißene Land. Ein Land mit Leben, ein Land, wo Beziehungen tragfähig sind, wo Beziehungen halten, wo man füreinander Verständnis hat und wo man vor allen Dingen weiter miteinander geht, wenn mal was nicht geht. Weil die Lösung, wenn mal was nicht geht, das ist nicht immer zwingend die Trennung. Es gibt leider Situationen, wo Trennung der einzige Weg ist, der möglich ist. Weil wann das der Fall ist, das sehen wir auch hier und vom Heiligen Geist. Daran scheiden sich die Geister an diesem Wort. Aber es gibt so, so viele Dinge, wo Gott sagt, ich habe euch zusammengestellt und ihr sollt einander vergeben, ertragen miteinander. Und das beginnt damit, wenn in mir Leben ist. Weil dann beginnt nämlich in mir auch eine Form von Gnade, von Verständnis, von Tragfähigkeit in Beziehungen zu wachsen, die ich nicht bekomme mit Einhalten von irgendwelchen Vorschriften. Das ist irgendwie das, was uns ganz sehr auf dem Herzen war. Okay.
Ich lese uns noch eine Passage vor aus Hesekiel 47. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und Vers 4, und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Dieser Strom des Lebens oder der Gnade, der vom Herrn fließt. Und dann wollen wir noch lesen, was dieser Strom bewirkt, indem wir eingeladen sind, einzutreten, bis dahin, dass wir dann darin schwimmen, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Wie hier Vers 5 steht, die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und jener Seite. Und da sprach sie mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirken, fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis Eng und so weiter, werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel.